das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Für Asylsuchende sollen bald strengere Regeln gelten. Union und SPD stimmten im Bundestag für eine Reform, die auf EU-Ebene bereits gebilligt wurde. Es geht vor allem darum, die Migration in der EU zu begrenzen. Dafür sollen Asylverfahren beschleunigt werden und schon an den EU-Außengrenzen erfolgen. Darüber hinaus können die Bundesländer die Bewegungsfreiheit für Geflüchtete in bestimmten Fällen einschränken. Im Juni sollen die Regeln in Kraft treten.
Die Debatte im Bundestag am Morgen hitzig, die Koalition hingegen einig. Deutschland passt sein Asylrecht an das gemeinsame europäische Asylsystem an.
Wir bringen Ordnung in die Migrationspolitik. In den vergangenen Monaten auf nationaler Ebene und mit der heutigen Entscheidung bringen wir Ordnung in die europäische Migrationspolitik.
Das Ziel der Reform, künftig soll das Asylverfahren bereits an der Außengrenze stattfinden. Ist die Bleibeperspektive gering, soll eine beschleunigte Abweisung möglich sein. Die Dublin-Regeln bleiben. Heißt, der EU-Staat, der zuerst betreten wird, ist für das Asylverfahren zuständig. Aber ein Verteilsystem soll sicherstellen, dass alle EU-Staaten Migranten aufnehmen. Deutschland verschärft noch weiter. Das kritisiert die Opposition.
Sie haben jeden Ermessensspielraum genutzt, um noch mehr Härte in dieses Gesetz zu bringen.
Denn die Bundesländer können eigens Asylzentren einrichten für bereits in der EU registrierte Personen, ähnlich wie hier im brandenburgischen Eisenhüttenstadt. In sogenannten Sekundärmigrationszentren gelten künftig strenge Aufenthaltsbedingungen. Beispiel: abgelehnte Asylsuchende dürfen die Einrichtungen gar nicht verlassen. Das Ziel: die Rücküberstellung in andere EU-Länder.
Sie führen geschlossene Zentren ein, in denen Menschen de facto weggesperrt werden. Die Verfahren werden drastisch verkürzt. Rechtsschutz wird aufgrund der Isolation ohne echten Kontakt nach draußen kaum mehr möglich sein.
Der AfD geht die Umsetzung nicht weit genug. Sie fordert einen weitgehenden Stopp von Zuwanderung.
Wollen Sie wirklich noch jede weitere Wahl an uns verlieren? Viel Spaß, wir nehmen Sie gern mit, aber es wäre doch besser, Sie würden aufwachen und endlich eine restriktive Zuwanderungspolitik zu machen.
Nach der Zustimmung der schwarz-roten Koalition muss die Asylreform noch durch den Bundesrat. Im Juni soll sie dann in Kraft treten.
Die Verschärfung soll Verfahren beschleunigen und illegale Migration eindämmen. Vor allem bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber in andere EU-Staaten ist die Bundesregierung auf Zusammenarbeit in Europa angewiesen. Ob das System also funktioniert, hängt damit auch weiterhin stark vom Willen anderer EU-Staaten ab.
Wer heute zur Arbeit oder in die Schule wollte, musste erfinderisch sein, denn so wie hier in Hamburg ruhte wegen des Warnstreiks der gesamte Nahverkehr. Seit den frühen Morgenstunden standen in fast allen Bundesländern Busse und Bahnen still. Damit will die Gewerkschaft Verdi in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen. Morgen wird der Streik in den meisten Regionen fortgesetzt.
Hier stehen die Bahnen still. Die Kölner Verkehrsbetriebe werden bestreikt, genau wie die meisten anderen öffentlichen Nahverkehrsunternehmen in Deutschland. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in die Streiklisten eintragen, fordern bessere Arbeitsbedingungen. Sie wollen weniger Wochenarbeitszeit und mehr Ruhezeiten zwischen den Schichten.
Wir haben momentan sowieso einen Schnitt, der weit über 40 Stunden liegt und das geht nicht.
Dass das drumherum stimmt, ne? Also dass ich noch gerne zur Arbeit komme.
Bereits vor einem Jahr hatten sie sich etwas mehr als 5% mehr Lohn erstreikt. Auch deshalb reagieren die Kommunen als Arbeitgeber mit Unverständnis.
Vor dem Hintergrund der kommunalen Wirtschaftslage, die sehr schwierig ist, aber auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, sind die Forderungen schlichtweg nicht finanzierbar und nicht erfüllbar.
Kein Bus- und Bahnverkehr auch in Nürnberg. Leere Gleise in Leipzig. In fast allen Bundesländern bleiben wegen des Streiks Busse und Bahnen der öffentlichen Verkehrsunternehmen in den Depots. In jedem Bundesland gelten unterschiedliche Tarifverträge, das heißt andere Wochenarbeitszeiten, andere Urlaubsansprüche.
Es gibt sehr unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern und die wollen wir einheitlich regeln für alle Beschäftigten.
Am Montag wollen Arbeitgeber und Gewerkschaft wieder neu verhandeln.
Zwar deuten die Arbeitgeber schon jetzt an, dass sie bei den Themen Pausenregelung und Ruhezeiten verhandlungsbereit sind, aber über Wochenarbeitszeiten wollen sie nicht reden. Doch genau da will die Gewerkschaft Verdi Erfolge erzielen und droht schon jetzt mit den nächsten Warnstreiks. Vielleicht sogar schon für kommende Woche.
Gute Nachrichten dagegen für alle Zugreisenden. Ganz ohne Streik haben die Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL ihren Tarifkonflikt beigelegt. Die Einigung sieht eine Gehaltserhöhung von 5% in 2 Schritten vor. Zudem gibt es eine Einmalzahlung von 700 Euro. Für langjährige Beschäftigte wird eine neue Gehaltsstufe eingeführt. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 2 Jahren und endet Ende 2027. Noch immer bekommen Frauen weniger Lohn als Männer. In Deutschland betrug der Unterschied im vergangenen Jahr im Schnitt 4,24 Euro brutto pro Stunde. Der heutige internationale Equal Pay Day will darauf aufmerksam machen. Für die Einkommenslücke benennt das Statistische Bundesamt mehrere Ursachen. So haben Frauen öfter schlechter bezahlte Jobs als Männer. Sie arbeiten häufiger in Teilzeit. Auch Schwangerschaften, Erziehungs- und Pflegezeiten können Grund für eine Gehaltslücke sein. Oder aber eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.
Als Speditionskauffrau arbeitet Laura Kumpana in Bottrop überwiegend mit Männern zusammen.
Es gibt Tage, wenn es sehr schön ist. Es gibt Tage, wenn es stressig ist. Aber spielt keine Rolle, ob Mann oder Frau.
Auch bei der Bezahlung gäbe es in ihrer Firma keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Laura Kumpana arbeitet in Vollzeit, die meisten anderen Mitarbeiterinnen hier aber nicht. Denn Kinder werden noch immer überwiegend von Frauen betreut, betont der Geschäftsführer. Darauf müsse der Arbeitgeber Rücksicht nehmen.
Indem man die Aufgaben so versucht zu verteilen, dass jeder auch abkömmlich ist, dass man Teams hat, wo man zusammenarbeitet, wo einer den anderen vertreten kann.
Der Gender Pay Gap, der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen, ist im Bereich Verkehr und Lagerei vergleichsweise gering, mit 3%. Im Durchschnitt aller Wirtschaftszweige liegt er pro Stunde bei 16%. Besonders hoch ist er etwa bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit 25%. Es sind Branchen, in denen lange Wochenarbeitszeiten und ständige Verfügbarkeit belohnt werden.
Und Beschäftigte, die das aufgrund ihrer Lebensumstände eben nicht leisten können, dieses rund um die Uhr für den Beruf zur Verfügung stehen, die bekommen auch pro Stunde weniger bezahlt.
Der Gender Pay Gap ist inzwischen zwar deutlich niedriger als noch vor 10 Jahren. Eine ausgewogenere Aufteilung der Kinderbetreuung zwischen Männern und Frauen könnte aber dazu beitragen, dass er im gesamten Arbeitsmarkt sinkt.
Nach 25 Jahren Verhandlungen soll das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den südamerikanischen Mercosur-Staaten nun in Kraft treten, obwohl der Europäische Gerichtshof es noch prüft. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen an. Argentinien und Uruguay haben es bereits bestätigt. Die EU-Staaten wollen vor allem Autos, Maschinen und Chemieprodukte nach Südamerika ausführen. Die Mercosur-Staaten exportieren Agrarprodukte wie etwa Rinder, aber auch Metalle oder Mineralien. So sollen beide Seiten schon jetzt unter anderem von niedrigeren Zöllen profitieren, noch bevor das Paket von allen unterschrieben ist. Der Grenzkonflikt zwischen Pakistan und Afghanistan ist erneut eskaliert. In der Nacht bombardierte Pakistan mehrere Ziele in Afghanistan. Nach schweren Gefechten mit Toten auf beiden Seiten hat die Regierung in Islamabad den Taliban den offenen Krieg erklärt. Angegriffen wurden vor allem die Provinzen Paktia und Kandahar im Süden Afghanistans. Eigentlich gilt seit Oktober eine Waffenruhe zwischen den beiden Ländern.
Stark beschädigt, eine pakistanische Moschee nahe der Grenze. Die Taliban behaupten, sie hätten nur Grenzposten angegriffen, dabei 55 Soldaten getötet. Der Gegenschlag Stunden später, diesmal im afghanischen Landesinnern, pakistanische Aufnahmen, die Einschläge in Kabul zeigen und die Bilder der Verwüstung am Morgen. Die pakistanische Armee meldet, man habe 274 Taliban getötet. Der afghanische Regierungssprecher verkündet, man habe zur Vergeltung nun auch Luftangriffe durchgeführt. Die schärfsten Worte wählt Pakistans Verteidigungsminister. Er spricht auf der Plattform X von offenem Krieg, die Geduld mit den Taliban sei am Ende. Denen wirft Islamabad seit langem vor, Terroristen zu unterstützen, die in Pakistan Anschläge verüben, wie den Selbstmordattentäter, der vor 3 Wochen eine Moschee in der Hauptstadt attackierte. 32 Menschen starben. Am vergangenen Wochenende antwortete die pakistanische Führung mit Luftschlägen gegen Terrorcamps in Afghanistan. Eine Spirale der Gewalt, die nun außer Kontrolle zu geraten droht. Militärisch ist die Nuklearmacht Pakistan Afghanistan weit überlegen, aber Du gewinnst keinen Krieg nur mit Bomben und Luftüberlegenheit. Am Ende musst du in das Land einmarschieren. Und wenn Pakistan das macht, sitzt es in der Falle. Man hat ja gesehen, wie es den Amerikanern ergangen ist. Die Taliban lassen unterdessen verlauten, sie seien bereit zum Dialog. Pakistan verlangt als Voraussetzung dafür ein entschiedeneres Vorgehen gegen Terroristen.
Eigentlich haben die USA und Iran verabredet, kommende Woche ihre Gespräche über das Atomprogramm des Landes fortzusetzen. Jetzt warnen zahlreiche Länder vor Reisen in den Nahen Osten. Auch das Auswärtige Amt aktualisierte seine Reise- und Sicherheitshinweise für Israel. Zuvor hatte die US-Regierung ihrem Botschaftspersonal in Israel nahegelegt, umgehend auszureisen. Großbritannien kündigte den Abzug seiner Botschaftsmitarbeiter aus Teheran an. Seit Wochen droht US-Präsident Trump Iran mit Militärschlägen. Gudrun Engel in Washington, deutet all das darauf hin, dass jetzt ein US-Militärschlag gegen den Iran bevorsteht?
Zumindest verschärfen sich hier gerade die Anzeichen durch eine Kombination aus drei Faktoren. Der erste ist eben der angesprochene Abzug und die Aufforderung, den Iran zu verlassen, aber eben auch die Aufforderung der USA, das Botschaftspersonal in Israel möge Israel verlassen, heute noch. Warum Israel? Sollte es einen Militärschlag gegen den Iran geben, muss man mit einem Gegenschlag rechnen. Der würde sich vermutlich auf Israel richten, deshalb Israel verlassen. Faktor 2, das Militär, der große Flugzeugträger, die Gerald Ford, liegt vor Israel wie eine Art schwimmende Barriere, um einen möglichen Gegenschlag abzufangen und zu parieren. Und Faktor 3, ganz aktuell, der US-Präsident hat sich geäußert, bevor er nach Texas geflogen ist zu einer Veranstaltung, und hat hier in Washington gerade gesagt, er sei überhaupt nicht glücklich darüber, wie das gestern gelaufen sei bei den Gesprächen. Das sei sehr unbefriedigend gewesen. Es scheinen jetzt noch Telefongespräche zu laufen. Er sagt, er hat noch keine Entscheidung getroffen, aber er ist sehr unzufrieden. Und das bedeutet, die Situation verschärft sich hier gerade.
Danke, Gudrun Engel in Washington. Monatelang hatten sich beide verweigert, nun haben sie unter Eid ausgesagt, was der frühere US-Präsident Clinton über den verstorbenen Sexualstraftäter Epstein wusste. Dazu äußerte er sich heute vor einem Ausschuss des US-Kongresses. Bereits gestern hatte die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton ausgesagt.
Bill Clinton fährt zur Befragung. Hier in seinem Wohnort Chappaqua stellt er sich hinter verschlossenen Türen den Fragen von Abgeordneten. Es ist das erste Mal, dass ein Ex-Präsident für einen solchen Ausschuss beordert wird. Im Fokus sein Verhältnis zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Und solche Fotos, die ihn beim Baden mit dessen Komplizin zeigen sollen oder mit einer jungen Frau im Arm. Jeffrey Epstein war 17 Mal im Weißen Haus während Bill Clintons Amtszeit. Clinton flog mindestens 27 Mal in Epsteins Flieger. Danach werden wir fragen. Clinton veröffentlicht sein Eingangsstatement, sagt darin, hätte ich auch nur die geringste Ahnung von seinen Machenschaften gehabt, ich hätte ihn selbst angezeigt. Bereits gestern wurde seine Frau Hillary Clinton befragt, 6 Stunden lang. Anschließend sprach sie von einem parteipolitischen Theater ohne Erkenntnisgewinn. Ich weiß nicht, wie oft ich sagen musste, dass ich Jeffrey Epstein nicht kannte. Ich war nie auf seiner Insel, ich war nie bei ihm zu Hause, ich war nie in seinen Büros. Präsident Trump äußert sich kritisch. Er finde es nicht gut, dass Bill Clinton aussagen müsse. Wohl wissend, dass die Demokraten nun auch seine Vorladung fordern. Er taucht in den Epstein-Akten öfter auf als fast jeder andere. Es ist also an der Zeit, dass der Präsident Fragen dazu beantwortet, warum Akten fehlen, warum das Weiße Haus Dinge vertuscht und warum die Regierung diese Untersuchung weiterhin als Schwindel bezeichnet. Die Befragung von Bill Clinton heute dürfte noch länger dauern als die seiner Frau gestern.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 28. Februar.
Der Osten und Südosten profitieren morgen noch von einem Hoch. Der Nordwesten kommt in Kontakt mit einem Tief. In der Nacht regnet es daher dort ab und an. Vom Süden und Osten bis in die Mitte ist es oft klar. Am Tag vom Westen und Nordwesten bis in die Mitte teilweise dichte Wolken. Gebietsweise regnet es etwas. Im Osten und Südosten ist es abseits einiger Nebelfelder freundlich und trocken. In der Nacht plus 11 bis minus 2 Grad, am Tag 8 Grad auf den nordfriesischen Inseln, 19 Grad im Osten. Am Sonntag regnet es im Südosten örtlich etwas, sonst ist es teilweise sonnig. Am Montag anfangs vor allem im Süden mancherorts Nebel, an den Küsten Wolken, sonst oft Sonne bis 18 Grad. Auch am Dienstag ist es oft sonnig, vor allem im Süden und Südwesten auch mal wolkig.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Ingo Zamperoni, was die Kürzungspläne bei der Solarförderung für Häuslebauer bedeuten. Und wir schauen auf eine legendäre Skiabfahrtsstrecke, wie die Kandahar in Garmisch präpariert wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.